Alles klar, Klassik? Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brüggemann. Einen wunderschönen, ja, ich muss sagen, guten Morgen. Heiß, heiß, heiß ist der Podcast. Es ist 8:10 am Freitagmorgen. Das ist nicht meine Zeit, aber ich glaube, es ist deine, Doro, oder? Good morning.
Ja, guten Morgen. Ich bin ja ganz, ganz
sei
bekannt
so
dafür,
sehr, sehr früh aufzustehen. Echt? Bist du Frühaufsteherin?
Das weißt du doch.
Na, weiß ich nicht.
Dass ich das nicht bin. Nein. Also wahrscheinlich im Vergleich zu dir schon, aber im Grunde nicht. Also wenn ich kann, stehe ich nicht so früh auf. Aber was heißt früh aufstehen? Also,
ja, also 8 den ersten Termin, das ist für mich früh aufstehen, ja, für unsere Großstadt Bohem. Und dann habe ich gesehen, dass nur noch die Sojamilch meiner Frau im Kühlschrank war und meine ganz normale Boomer-Milch, also die ganz normale Kuhmilch, war alle. Und jetzt trinke ich hier mein Cappuccino mit Sojamilch und kann ich auch Cappuccino mit hier irgendwie Pappkarton trinken. Das ist das Gleiche irgendwie. Boah,
ja.
Good morning!
da wirst du schön wach. Ich probiere auch manchmal so mit so Milchalternativen aus, weil mir auch junge Menschen in meinem privaten Umfeld das nahelegen und sagen, dass die normale Milch, aber Axel, was ist denn schon normal?
Ja, genau.
Wollen wir das mal hinterfragen?
Ja, das fragen wir heute noch. Das ist ein Thema von mir heute.
Ja,
im Ernst.
Weil die eben nicht so, nicht
mehr
so
gut ankommt. Das NDR-Symphonieorchester da mehr, aber da kriegst du gleich weiter, ja?
Mhm. Ah, da bin ich gespannt. Und da habe ich jetzt seit ungelogen Monaten, nee, vielleicht nicht Monaten, aber vielen, vielen Wochen eine geröstete Mandelmilch im Kühlschrank natürlich noch nicht aufgemacht und ich traue mich die immer nicht, oder was heißt traue mich
kann die schlecht
aufmachen,
werden?
Das stimmt nicht.
Oder ist die so hart?
Irgendwann sicher, aber das ist ja, die ist ja geschlossen noch. Also die ist ja so, wie wenn du die im Regal hast. Ja, und ich denke mir immer so, ach nee, die habe ich so mal gekauft. Aber was mir alle sagen oder viele sagen, dass Erbsenmilch sehr nah an diesen Geschmack von Kuhmilch kommen soll.
Okay, gut. We will try that out. Ich glaube, das ist so wie Bruckner will nahe an die Musik von Wagner kommen oder sowas. Aber Bruckner ist eben kein Wagner. Apropos!
Wer ist die Hafermilch davon?
Naja, die Hafermilch ist Bruckner wahrscheinlich, ne? Und Wagner ist halt the real thing, ne?
The real shit.
Ich war vielleicht einfach zum soften Einstieg. Das Bruckner-Jahr 2024 wäre Anton Bruckner 200 Jahre alt geworden. Und auf jeden Fall in Österreich merkt man, die Feierlichkeiten fangen so langsam an. Ich war vorgestern, glaube ich, in der Nationalbibliothek in Wien. Übrigens ein geiles Gebäude. Es ist einfach so dieser Prunksaal, der ist echt der Hammer, gleich neben den Lipizzinern von der Hofreitschule. Und dort gibt es eine große Anton-Bruckner-Ausstellung. Unbedingt sehenswert, weil es ist schon ziemlich geil, vor den Autographen dieser Symphonien zu stehen. Dann stehst du da vor der 4. und siehst dieses Horn-Solo da in Tinte geschrieben. Es ist schon ziemlich cool. Und meine Zusammenfassung des Ganzen ist, vielleicht ist Bruckner auch deshalb so unglaublich österreichisch, weil er diese unglaubliche Verbindung zum Land hatte. Also in Oberösterreich aufgewachsen, ne? St. Florian, Linz, das war so seine Hood. Und dann irgendwann erst ganz spät im Leben überhaupt, der Knoten ist erst so mit 40 geplatzt, als schon alle anderen großen Komponisten, Mozart und Schubert und was weiß ich was, tot waren, ist er nach Wien übergesiedelt und hat sich in diesem Moloch der Großstadt eigentlich nie so richtig zurechtgefunden, wusste aber, ich bin so gut, ich muss nach Wien und ich muss groß werden. Und diese Spannung zwischen stolzem Landleben und auch dieser ländlichen, religiösen, tief religiösen Kultur und auf der anderen Seite dieser Drang nach draußen zu gehen, das Metropole, das wird in dieser Ausstellung eigentlich sehr, sehr gut klar. Der ist nur ein einziges Mal in Urlaub gefahren, und zwar in die Schweiz, um dann nach Frankreich rüber zu gehen. Um einmal wollte er in seinem Leben den Mont Blanc sehen.
Jetzt habe ich gedacht, du sagst das Meer. Aber das ist auch lustig, dass in Österreich einen anderen Berg sehen möchte.
Ja, lustig, oder? Genau. Und dann hat was da auch zu sehen ist, ist noch eine kleine Anekdote, sind diese 1000 Heiratsanträge, die ja meist sehr, sehr, sehr jungen Frauen und meist sehr, sehr kompliziert gemacht hat irgendwie. Da hat da ein Groupie dann geschrieben und dann hat er auch so eine komische Fotokarte, die er denen dann immer geschickt hat und irgendwie, ja, liebes Fräulein Meier oder was weiß ich, wie die dann hießen, wollen Sie mich heiraten? Und da haben die Fräulein Meiers, die haben halt immer Nein gesagt, ne? Und dann ist er halt
bis. Aber ganz ehrlich, ist das nicht, hat das nicht Stil? Wenn du noch Fräulein sowieso sagst und mit sie und dann Heiratsantrag.
Ja, aber wenn sie Nein sagt, hat das wahrscheinlich nicht so richtig Stil. Ja, da hat er hat irgendwie keinen Stil dran gekriegt, würde ich mal sagen.
Ja. Oh, guten Morgen.
Ja, aber Axel, wir werden noch viel von Bruckner 2024 hören.
Aber apropos Bruckner 2024, ja. Ich habe irgendein Posting von dir gesehen, ich weiß nicht, auf Facebook oder Instagram, nur mit so einem Bild und dann hast du nur geschrieben Bruckner 24 und ich habe im ersten Moment, und hier, bitte nenn mich das dumme Blondchen, ich habe gedacht so, hä? Was denn für eine 24. Symphonie?
Ja, die 24. Nach der 9. kam nichts mehr und auch die 24. blieb unvollendet, ja.
Ja, genau. Und dann habe ich, also ich habe echt so eine Sekunde gebraucht, bis der Groschen gefallen ist, aber.
Aber übrigens, wenn ihr Bruckner, auch ganz interessant, es gibt ja viele Bruckner-Aufnahmen momentan und echt, Bruckner Orchester Linz mit Poschner haben in den letzten Jahren schon Symphonien aufgenommen. Es ist, also es muss nicht immer Thielemann sein, Leute da draußen. Also streamt mal gerne Markus Poschner.
Das ist doch mal eine schöne, das ist doch so, Symphonie. Wir können den Podcast eigentlich beenden, ja, mit dem Satz, ja, mit der Lebensweisheit, ja, von Axel. Es muss nicht immer Thielemann sein.
Ja, also hört euch mal hier so ein bisschen da was von dem an. Sehr interessant. Genau. Ich habe viele Rants heute offen und ich weiß gar nicht, ob ich am Morgen schon da in der Lage bin, das irgendwie alles zu formulieren, aber hast du auch irgendwas auf dem Plan? Weil ich weiß, du hattest so ein bisschen außerhalb der Welt, Doro.
Außerhalb der Welt? Nö, gar nicht. Hamburg ist nicht außerhalb der Hamburg. Welt, oder was meinst du?
Ja, aber war das Urlaub oder war das nicht Urlaub?
Nein.
Achso, du hast ganz normal gearbeitet.
Ich habe ab nächste Woche Urlaub. Aber ich habe in Hamburg mir den Trovatore angeschaut.
Warst du in der Premiere?
Nee, ich war nicht am Sonntag, sondern ich war am Mittwoch jetzt in der zweiten Vorstellung.
Weil das ist ja ein großes Thema. Ich weiß nicht, wie war es denn bei dir? Ah, das ist gut, jetzt haben wir exklusiv News. Also in der Premiere habe ich gelesen, es muss ein rasendes Buchkonzert gegeben haben. In Il Trovatore, irgendwann muss es eine Vergewaltigungsszene gegeben haben. Dann hat der Tenor war irgendwie überfordert, hat seine hohen Noten nicht gekriegt. Das Haus tumultete und am Ende wurde... Und dann hat der NDR eine große Geschichte drüber gemacht. Joachim Mischke vom Abendblatt hat gesagt, wie kann das Publikum so böse sein? Alle anderen Kritiker haben auch gesagt, man soll nicht buhen. Wie hast du es denn empfunden?
Also wie gesagt, ich war ja nicht in der Premiere. Ich habe es tatsächlich mir überlegt am Sonntag und dann, irgendwie hatte ich aber eigentlich schon andere Pläne und wenn ich gewusst hätte, dass das so die Post geht, hätte ich mir das natürlich angeguckt. Habe mir aber am Mittwoch die zweite Vorstellung angeschaut, auch um einen jungen Sänger zu hören, der eine kleine Rolle hatte, nur diesen Ruiz hat er gesungen. Also einen der, soll ich sagen, einer dieser Wachmänner von dem Trovatore. Und den habe ich mir aus beruflichen Gründen sozusagen einmal angeguckt und habe mit dem auch vorher gesprochen, deswegen erzähle ich das jetzt so ausführlich. Ich habe den vor der Vorstellung kurz getroffen und er hat mir schon von dem Buh-Konzert erzählt und ich habe mir ganz bewusst vorher keine Kritiken durchgelesen, weil ich mir gedacht habe, nee, ich möchte jetzt nicht wissen, wer da alles was geschrieben hat. Ich will jetzt einfach mal da reingehen. Und er hat mir aber schon von diesem Buh-Konzert erzählt und auch, dass dass der Tenor eben nicht gut abgeliefert hat.
Obwohl am Ende soll er wieder alles also am Ende war es, glaube ich, für den Tenor wieder gut. Also ich glaube, das Publikum war auch
Am Ende
offensichtlich wieder Applaus gekriegt und so. Ja.
Also am Mittwoch, das Publikum war sehr wohlwollend. Ich saß mittendrin im Parkett und ich liebe ja, wenn dann so zwischen den Akten oder dann auch mal dieser Pausentalk, weißt du, wenn hörst, die unterhalten sich da ja auch drüber. Ja. Ne? Und ich möchte mit einem kleinen Schwank anfangen, muss ich sagen. Also ich kam da erstmal rein und habe dann mir ein Programmheft gekauft und 3,50 Euro das Programmheft. Okay, gut. Ich dachte, habe ich gesagt, kann man bei Ihnen mit Karte zahlen? Nee, leider nicht, sagt die Frau. So eine ganz nette Schließerin, ne? So ältere Dame. Und dann sage ich, dann machen wir das bar. Und dann sagt sie, wenn Sie nicht gerade einen 50-Euro-Schein haben, dann habe ich gesagt, doch, genau den habe ich leider nur. Weil, und dann habe ich gesagt, das gibt der Automat ja immer so aus. Da habe ich gesagt, oder gibt es nicht irgendwo einen QR-Code, wo man irgendwas einscannen kann? Da guckt die mich an und sagt, nee, wir sind doch hier in der Oper. Und ich so, wir sind hier in der Oper. Das ist doch altbacken hier. Ja. Okay. Ja. Wenn das schon die Schließerin sagt, ja.
Da muss man Herr Kühne ran. Ja, okay, der kann das
auch. Ja, und da habe ich auch gedacht, Mann, oh Mann. Und dann saß ich da aber so zwischen ganz so, ich sag mal, typisches Hamburger Bildungsbürgerpublikum. Ja. Also ja. So, ich glaube, es gibt so was in Hamburg, das ist die Theatergemeinde oder sowas wie ein Theaterring und die haben immer Kontingente für alle möglichen
Aufführungen. In Hamburg sagt man Bildung, ja.
Ja, ne? Ja. Kannst du aus Bremen nur staunen.
Ja, ich bin auch mal wieder da, ja.
Und ja, und also es war die Inszenierung, ich fand es schon heftig, muss ich sagen. Also es war herzlich willkommen zum Deutschen Regietheater, so viel kann man
wurde
sagen.
Wurde von meiner anderen Quelle in Hamburg auch gesagt, es war gut gemeintes Regietheater, aber es war so schlecht, also es muss so schlecht gewesen sein, also wirklich so.
Naja, was heißt schlecht, also es war sehr brutal, also ich glaube irgendwie nach 10 Minuten brannte schon mal irgendein Serviermädchen.
Meine Quelle hat gesagt, total typische Männerinszenierung, so immer nur so Sex, und Vergewaltigung und eigentlich wollte man das Leiden der Frauen zeigen, aber hat eigentlich nur so Männerfantasien auf der Bühne ausgetobt irgendwie.
Naja, Fantasien, das wäre ja schon krass, aber weißt du, was mich auch gestört hat? Also es gab dann natürlich eine Vergewaltigungsszene, die ich echt explizit und also das fand ich schlimm. Ja. Und weißt du, dann steht da im Programmheft, in dieser Inszenierung wird diskriminierende Sprache und sexualisierte irgendwas gezeigt. Da denke ich mir so, was für eine krasse Sache muss man sich da eigentlich angucken? Weißt du, da kannst du auch nicht wegschalten oder so. Also ich fand es echt zu heftig in dieser, ich finde, das hätte auch nicht sein müssen. Ja. So vom, ich weiß nicht, ob das künstlerisch dann wirklich geholfen hat. Und es war einfach so ein Schocker. Also so ein bisschen, wie du es vom Film her dann so kennst. Und der Regisseur hat versucht, oder das Regie-Team.
Der verhinderte Tarantino, starken, wurde mir gesagt.
Ja, genau. Also mit ganz vielen so starken Bildern und nicht zu gekonnt. Arbeiten. Ja,
okay.
Ja, genau. So habe ich das auch empfunden. Ja. Und jetzt mal musikalisch.
Wissen wir, wie der Regisseur heißt, oder verdrängen wir den?
Was?
Wissen wir, wie der Regisseur heißt, oder verdrängen wir den lieber?
Ich weiß, wie der heißt, aber der
hat
einen Namen, den ich mir nicht gemerkt habe. Aber googelt selber. Ich weiß es nicht. Ja? Fällt mir jetzt nicht ein. Ja. Der Vorname fängt mit I an und
fällt mir jetzt
aber nicht ein. Ja. Ja. Und und auf jeden Fall, ja, es war so ein bisschen, man hat so gedacht, so, oh Gott, wir brauchen alle einen Therapeuten da auf der Bühne. Und was mich auch, also ich würde mal sagen, musikalisch, ich persönlich würde jetzt sagen, das wäre jetzt nicht Verdis bestes Stück
Immo gewesen. Ja? Karaman. Karaman. Genau. Wie auch immer, genau. Mhm. Okay.
Mir ist immer nur Emre Can jetzt eingefallen, aber der ist ja Fußballspieler. Ne?
Immo-Scout. Genau.
Ja, genau. Aber auf jeden Fall hat, also musikalisch, ich fand die Leonora war, finde ich, ziemlich gut.
Okay.
Also die hatte auch echt was abzuliefern. Und zum Schluss waren dann alle schwanger, also alle Serviermädchen und diese Leonora auch, aber natürlich von diesem Graf Luna und es war alles so ein bisschen,
okay.
Aber diese Leonora hat gut gesungen und ich fand die, also Chena auch, die wurde aber, glaube ich, auch sehr ausgebuht.
Leonora übrigens, Guang Kun Yu, genau.
Ja, die hat echt, fand ich, hat das echt sauber gemacht. Man hat allen angemerkt, also dass die
Elena
müde waren und dass die...
Maximova.
Ja, fand ich, dass sie gut gemacht hat. Und die Männer fand ich total schwach. Der Tenor hat nur gestemmt und hat auch keine hohen Töne gezeigt. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob der ich bin mir nicht sicher, aber ich bin gespannt, ob er die nächsten Vorstellungen singt. Und ich fand auch den Graf Luna, der hatte total Intonationsschwächen.
Okay.
Ja,
okay.
Also wie gesagt, ich fand es musikalisch echt mittelmäßig und far away from brilliant, würde ich sagen. Aber es war auf jeden Fall ein Erlebnis und jetzt muss ich dir doch nochmal was sagen. Also dieser Azucena, da kommt ja immer vor in diesem Text, diese La Gitana.
Ja.
Ne? Also irgendwie im so, also ich sage das Wort jetzt wohl wissend, dass das jetzt politically not correct
ist.
Aber das Z-Wort, genau. Und da hat dann in der Pause... Oder als dann Pause war, hat dann hinter mir in der Reihe, haben die sich unterhalten, ja, wie fand sie das jetzt und so. Und dann sagt der eine, ja, ganz gut, aber die, Gitana, also er hat das Z-Wort gesagt, ja, die hätten sie schon ein bisschen bunter anziehen können.
Ja, in der Oper ist halt alles, wir sind doch hier ein bisschen altbacken. Ja,
genau. Ja, genau. Und ich habe nur so gedacht, so, oh Gott. Und was, also so... Ja,
aber das, also da habe ich einen guten Link dazu, wenn wir
it's a far way to go, würde ich sagen.
Ja, auf der anderen Seite eben nicht. Und wenn man dann gleich in Hamburg bleibt, ne, ich bin bei Insta falsch abgebogen oder richtig abgebogen und war auf der Seite des NDR Elbphilharmonieorchesters, ja. Und die haben wahrscheinlich,
ich weiß, was du sagen willst,
die haben wahrscheinlich angeguckt gerade, dass es ein wahnsinniger Erfolg beim MDR Orchester ist, die ja sozusagen dieses Insta-Profil, haben wir auch schon tausendmal drüber geredet, 80% sind, kennen Sie diese Frauen, kennen Sie diese Frauen an den Blasinstrumenten, kennen Sie, das ist wirklich der letzte Post, kennen Sie diese Frauen am Klavier und diese Frauen als Dirigentin sollen Sie kennen und was weiß ich was. Total erfolgreich, haben wir hin und her diskutiert und Hamburg Elbphilharmonieorchester hat wahrscheinlich gesehen, war total erfolgreich. So, und was die gemacht haben ist, sie haben sich jetzt Tarek geholt. Tarek, habe ich geguckt, Tarek ist sozusagen ein
Kanntest du nicht?
Nein, kannte ich nicht.
Ich kannte Tarek.
Zeigt viel über mich, aber Tarek ist sozusagen das Aushängeschild der queeren Hamburger Gesellschaft und ist auch ein lustiger Typ und hat wahnsinnig viele auch Follower und Tarek macht den, und allein da fängt es schon an, wahnsinnig spießiger Name, den Opern, den Klassik-Knigge, ja, und erklärt dann den Leuten auf Instagram für das Elbphilharmonieorchester, darf man im Konzert essen? Warum darf man eigentlich in einem Klassikkonzert nicht tanzen? Und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist alles sehr aufdringlich und sehr, boah, so, und ich denke, Leute, es ist vollkommen okay, aber erstens, was wollt ihr uns sagen? Ja, man darf im Klassikkonzert nicht essen und dann soll man vorher aber was essen gehen und danach ein Champagner trinken und dann trinkt er aber ein Rotwein. Also es ist wirklich, ich weiß nicht, ob nur ich als Boomer das total cringe finde, um es so zu sagen. Auf der anderen Seite, was mich wirklich eigentlich aufregt, ist, wenn man dann das Programm des Elbphilharmonieorchesters anguckt, da ist gar nichts divers, da ist gar nichts queer, da ist gar nichts irgendwie bunt, sondern das sind in der Regel alte, weiße Komponisten, die von einem alten, weißen Dirigenten, der auch wirklich nicht für irgendwie anderssein steht, dirigiert wird. Leute, fangt doch einfach, wenn ihr meint, das zu verstehen, was Diversität und Zugänglichkeit von klassischer Musik hat, fangt doch mal in eurem Programm an, statt in der Werbung anzufangen, die etwas verspricht, was sie überhaupt nicht einlösen kann. So, und jetzt bin ich wach.
Ich merke schon. Ich habe das auch gesehen. Ich kenne natürlich Tarek. Ich finde den eigentlich auch ganz...
Tarek ist super, ja. Aber Tarek cool, rutscht da in irgendeine Rolle rein.
Aber ich glaube auch jetzt mal, Axel, ich habe das gar nicht als Sache vom NDR Elbphilharmonieorchester wahrgenommen, sondern als Ding von der Elbphilamonie selber, also von dem von
aber
dem
am ganzen Schluss ist der Abspann, glaube ich, MDR Symphonieorchester.
Echt? Mhm. Okay, siehst du, so weit habe ich dann wahrscheinlich gar nicht geguckt. Auf jeden Fall, also der Versuch, es ist verständlich. Ich fand es auch ein bisschen, also ich fand es jetzt nicht so schlimm wie du, ich habe es so wahrgenommen und habe dann gedacht so, okay, ja, okay, gut. Und dann so weiter geklickt, also es war eher so ein bisschen so Fragezeichen bei mir, aber ich, das ist zum Beispiel, da kann ich mich jetzt nicht drüber aufregen, aber ich verstehe schon, was du meinst.
Ich finde, es ist Verarsche, es verarscht sozusagen.
Nee, finde ich es nicht unbedingt. Also es
ja, aber ist die halt, holen ein Publikum, mal, was sagen, sie dann nicht einlösen. Warum machen sie, fangen sie nicht an, das inhaltlich divers zu denken?
Naja, was heißt nicht einlösen?
Warum denken sie dann nicht inhaltlich divers? Warum
machen wir erzählen seit Wochen und Monaten, oder haben immer wieder das Thema die sogenannten niedrigschwelligen Angebote und einen Zugang schaffen für Publikumsschichten und so weiter. Jetzt probiert das mal jemand.
Aber das ist ja kein Angebot. Ich werbe für niedrigschwellig und setze die dann in irgendein altbackenes, genau, Konzert. Also ich kriege doch im Konzert nicht das, was Tarek mir verspricht.
Tarek verspricht ja mal gar nichts. Er erklärt es einfach nur. Er stellt ja Fragen. Darf man im klassischen Konzert eigentlich essen? Darf man im klassischen Konzert eigentlich die innere Dancing Queen rauslassen oder so? Also diese beiden Clips habe ich gesehen. Ja. Und dann erklärt er immer so, nee, darf man eigentlich nicht. Aus dem und dem Grund nicht, aus dem und dem Grund nicht. Und wenn ich drüber nachdenke, es tut mir leid, dass ich das immer wieder zitiere, aber was wir letztes Jahr in unserer Kulturstudie da rausgefunden haben, ist eben, dass es sehr wohl Hürden gibt, also auch habituelle Hürden, um in ein Konzert zu gehen oder überhaupt Zugang zu dieser Musik zu kriegen. Und weißt du, ob da jetzt irgendeine queere Komponistin auf dem Spielplan steht, ist doch egal, wenn die nicht wissen, wann sie klatschen dürfen oder nicht. Oder sich, darf ich da jetzt irgendwie meine Erdnüsschen damit reinnehmen? Oder ich meine, im Zweifel weiß man das, aber ich finde es Ich weiß, was du meinst, dass das so ein bisschen...
Aber ich muss doch das erstmal programmatisch einlösen. Wenn ich in der Werbung etwas verspreche und es nachher im Programm nicht umsetze. Doch, ich finde, dass wir uns sozusagen in der Klassik, wenn wir uns als Teil einer vielfältigen Gesellschaft aufstellen wollen, auch als vielfältiges Unternehmen präsentieren müssen, dem, was wir unsere Kernaufgabe ist, nämlich Musik zu machen. Das heißt, da müssen dann für mich auch dramaturgisch ganz normal unterschiedliche Migrationshintergründe in Deutschland eine Rolle spielen im Programm. Es müssen Männer und Frauen eine Rolle spielen im Programm. Ja, es muss auch eine queere Community im Programm eine Rolle spielen. Aber das muss ich doch im Programm abbilden. Wenn ich Klassik wie immer mache, wie 1890.
Bis man zum Programm kommt, Axel, das ist doch meine Rede. Bitte? Bis man zum Programm kommt, da ist Tarek, den kennen junge Menschen, den kennen auch mittelalte Menschen wie ich. Ganz alte wie du kennen ihn natürlich nicht.
Und ich kenne ihn jetzt auch.
Ist es aber
ich finde Tarek auch super. Aber ich habe auch das Gefühl, dass Tarek überhaupt keine Ahnung hat, worüber der da redet. Tarek wird da gebucht, weil er viele Klicks hat. Und das ist so eine typische Checkbox von NDR. Jetzt machen wir mal divers. Axel. Jetzt kaufen wir uns mal einen diversen.
Und jetzt setzen wir,
das ist doch scheiße.
Also Influencer-Marketing nennt man das auf Instagram. Und ich weiß nicht, was daran verkehrt sein soll. Klar, es könnte etwas substanzieller sein, vor allem, und jetzt frage ich dich mal inhaltlich, er hat beim Thema, darf man essen im klassischen Konzert, hat er gesagt, irgendwie, nee, darf man natürlich nicht. Aber früher durfte man das, da gab es sogar extra Musik, die dafür geschrieben wurde. Nämlich die Tafelmusik. Ja, und da habe ich mir gedacht, das ist doch einfach mal falsch. Also das war doch nicht Musik, die, also ich finde, da müsste man halt mal gucken, ein bisschen auf den Content, weil das ist einfach falsch ist. Also Tafelmusik für alle, die das jetzt nicht wissen, aber wir sind ja hier ein Profi-Podcast mit einer sehr gebildeten Hörerschaft. Das waren halt Dinge, die zum Essen bei Hofe dann so nebenbei gespielt wurden, wie die Jazzy Dinner Playlist heute auf Spotify so ungefähr läuft. Da saßen dann die halt und dann Tafelmusik gespielt, aber das war ja damals noch überhaupt nicht, als die entstanden ist. Da gab es ja sowas wie das Konzert heute, so wie wir es haben, gar nicht. Ja, gut. Also wurde die nicht dafür komponiert? Also, anyway.
Okay.
Das ist jetzt sind wir wieder Frau Klug und Herr Scheiß. Egal, anderes Thema. Darüber reden wir heute nicht. Auf jeden Fall.
Komm, lass uns das auch. Genau, haben wir, glaube ich,
alles. Ich finde es okay. Und weißt du was? Ich habe noch eine abschließende Sache. Was hältst du denn davon? Axel, du bist doch auch so ein eher der spielerische Typ von uns beiden.
Ja.
Du könntest doch auch nicht den Klassikknicke machen, sondern den Klassikbrücke. Und da erzählst du einfach mal was.
Ja, kann ich machen. Aber das muss man nochmal, ich würde das doch nicht einfach so, ich würde das, nochmal, da muss man anbinden an vernünftiges Programm und an vernünftige Konzepte. Also ich will doch nicht, das ist doch wirklich, auch Tarek, das ist doch einfach eine Quotennummer, die da passiert. Das ist doch die überhaupt. Ach Gott, ich habe es jetzt gesagt. Ich habe 12. Ich habe noch Marketing. Ein Fettnäpfchen.
Und ich finde, es ist völlig in Ordnung.
Okay, jetzt wo der Puls schon.
Worüber möchtest du dich noch aufregen?
Ich möchte mich aufregen noch über Herrn Müller. Paul Müller. Paul Müller ist Intendant der Münchner Philharmoniker. Ja, und zwar seit 16 Jahren war er das. Jetzt nimmt er Abschied und hat gerade seine Saison vorgestellt, die letzte Saison der Münchner Philharmoniker mit dem neuen Chefdirigenten Lahav Shani. Und Herr Müller hat in dem Programmheft bzw. eine Jahresbroschüre einen ganz persönlichen Rückblick gehalten. Und Herr Müller schreibt in seinem Rückblick auch über Valery Gergiev, der ja Chefdirigent der Münchner Philharmoniker war und guter Kumpel von Herrn Müller war. Und was Herr Müller da über Herrn Gergiev und die Ära von Herrn Gergiev schreibt, die einfach nur steht, seine Tätigkeit endete nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine im März 2022. Ansonsten wird er sehr viel vermisst und hat sehr viel für München getan und ist ein ganz großer leidenschaftlicher Musikmensch. Herr Müller, seine Tätigkeit endete nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine im März 2022, kann man so sagen. Wie wäre es, seine Karriere endete, weil er sich die ganze Zeit vorher als Kreml-treuer Putin-Freund positioniert hat, weil Russland in die Ukraine völkerrechtswidrig einmarschiert ist und weil die Münchner Regierung dann irgendwann mal gesagt hat, jetzt reicht's aber auch. Herr Müller, ich habe nochmal nachgeguckt. Ich habe am 30.01.2015 Ihnen das erste Mal geschrieben und Ihnen geschrieben, was sagen Sie dazu, dass Valery Gergiev für die Annexion der Krim ist? Was sagen Sie dazu, dass Valery Gergiev sich für die homosexuellen Gesetze von Putin ausgesprochen hat? Später, was sagen Sie dazu, dass Valery Gergiev in Syrien in Palmyra für Putin gespielt hat? Was sagen Sie und so weiter und so fort. Es kam immer die gleiche Antwort, wenn Valery Gergiev sich darüber hinaus auch als Person politisch äußert, macht er von seinem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch. Wir werden seine politischen Äußerungen nicht kommentieren. Der Pressesprecher hat mir öfters geschrieben, ich habe mit Herrn Müller sprechen können. Er bittet um Verständnis, dass er sich zu diesem Thema nicht weiter äußern wird. Herr Müller, Sie haben seit 2015 die Augen verschlossen vor dem Offensichtlichen. Vor dem, und wir brauchen jetzt gar nicht, wir können meinetwegen über Kurenzis diskutieren, wir können über Anna Netrebko diskutieren, wir können über all das diskutieren. Über eins können wir nicht diskutieren. Bei Valery Gergiev lagen Sie vollkommen falsch. Er war ein Protagonist Putins und ist es bis heute geblieben. Wie kann man 2024 in Zeiten des Krieges in einer Jahresbroschüre so einen Geschichtsrevisionismus betreiben, wie Sie das tun? Ich finde das wirklich, wirklich, das ist die 16 Jahre, die Sie da als Intendant gearbeitet haben, die reißen Sie sowas von mit dem Hintern ein. Ich finde das unglaublich enttäuschend. So, guten Morgen.
Okay, meinst du, Paul Müller hört das?
Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Der hat ja auf... Nochmal, ich finde...
Aber glaubst du nicht vielleicht an einer Stelle, dass es... Wäre es nicht besser... Vielleicht ihn einfach mal anzurufen, Axel?
Na, ich hab dem seit 2015 wirklich regelmäßig geschrieben. Ja? Was soll ich denn ihn anrufen nochmal? Ich meine, es wäre jetzt ja die Möglichkeit gewesen, in einem historischen Rückblick auf vielen, vielen Seiten dieser Jahresbroschüre, sich nochmal ernsthaft mit diesem Fall auseinanderzusetzen und vielleicht zu sagen, ich habe daran festgehalten, war es richtig, war es nicht richtig. Ganz klar zu machen, wer ist hier Aggressor, wer nicht. Ganz klar zu machen, ich habe vielleicht nicht gemerkt, ich habe zu lange an ihm festgehalten. Vielleicht auch, ja, es war vielleicht ein bisschen blöde zu sagen, es ist die private Meinung von Herrn Gergiev, aber wir als Orchester, wir kommentieren das nicht. Ihr als Orchester kriegt Steuergelder und zwar von einem Staat, der damals schon Russland boykottiert hat, ja, wo Staatsdoktrin war, wir sind da ein bisschen vorsichtig, ihr müsst euch positionieren. Vielleicht wäre das einfach jetzt die Zeit gewesen, beim Abschied nochmal darüber zu resonieren und entweder zu erklären, warum man so gehandelt hat, vielleicht zu erklären, ob man falsch gelegen hat oder nicht falsch gelegen hat, aber doch nicht einfach so tun, als wäre nichts passiert, als wäre da irgendwie aus heiterem Himmel irgendwo ein Krieg ausgebrochen und dessen Opfer ist jetzt Valery Gergiev. Also, come on!
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also, man hätte da klare Position und auch eine klarere Haltung beziehen können, das verstehe ich. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Abschied oder ein Rückblick auf eine Intendanz auch mehr als jetzt diese Causa Gergiev, muss man auch mal sagen. Und das, was du sagst, also dieses Selbstreflexive, ist vielleicht auch was, was nach der Amtszeit dann passieren kann oder was dann so. Also, ich bin mir da nicht so ganz sicher.
Du bist so milde am Morgen, doch. Du bist so milde am Morgen.
Ja, das stimmt. Aber
Ja, gut, okay.
Ich verstehe den Punkt, ich verstehe deinen Punkt. Nur, wie gesagt, also...
Ja.
Das ist schwer. Also es bleibt ein schwieriges Thema, es bleibt auch ein ambivalentes Thema und davon bin ich selbst auch nicht frei. Und ich bewundere jeden und, ja, jeden und jede, für eine total klare Haltung und einen geraden Rücken. Und ich strebe danach, muss aber zugeben, dass mir das auch nicht immer gelingt, auch vor dem Hintergrund, wie soll ich sagen, nicht offen zu bleiben, aber um, also...
Ja, es ist auch nicht immer leicht.
Nicht zu schnell vorzuverurteilen. Klar kann man jetzt sagen, da gibt es irgendwie keine zwei
Meinungen. Aber was heißt vorzuverurteilen? Also, ja.
Ich weiß, wer in die Ukraine einmarschiert ist und so weiter. Aber gerade in diesem Künstler-Ding, also gut, haben wir eine andere Herangehensweise?
Der ist nicht. Aber egal. Dazu passt vielleicht, es ist natürlich, also Haltung ist immer was Schwieriges und Oksana Lynev, die ukrainische Dirigentin, ist ja so ein Paradebeispiel, die wahnsinnig angegriffen wurde in der Ukraine, weil sie weiterhin an Tschaikowski festhält, wo ich finde, ja, ey, die hat sich da auch gerade gemacht und genau, Tschaikowski ist wichtig zu spielen, weil zum Beispiel das Ferienhaus von Tschaikowski war das erste, was in Trümmern gelegen ist, als die Russen in der Ukraine einmarschiert sind, hat sich da für einen großen Shitstorm in ihrer Heimat gekriegt. Gleichzeitig erinnern wir uns, ist sie eingetreten gegen dieses gemeinsame Konzert Requiem-Dings in Wien mit Theodor Kurenzis. Darüber reden wir übrigens in der übernächsten Woche nochmal mit Milo Rau, dem Leiter der Wiener Festwochen. Wurde jetzt gefragt in einem sehr interessanten Interview, kann man nachlesen, verlinke ich euch gern auf der Seite Opern News. wie kann es denn sein, dass sie trotzdem auftritt in Wiesbaden bei den Mai-Festspielen, wo neben ihr dann irgendwann im Programm auch nochmal eine Tosca mit Anna Netrebko stattfindet? Und da differenziert Lenev ganz gut und sagt, naja, das eine, da sollte ich im Kontext mit Gergiev, mit Kurenzis auftreten, das geht für mich nicht. Aber wenn ich jetzt überall absagen würde, wo in einem ganz anderen Kontext auch Anna Netrebko auftritt, dann verrate ich sozusagen auch mein Theater in Italien. Also da sieht man, wie und gleichzeitig macht sie sich Feinde, weil sie Tschaikowski spielt. Also und ich finde, und jetzt gab es auch einen großen Artikel in der New York Times über Oksana Linev. Ich will die hier gar nicht auf den Podest heben, aber ich finde, diese Figur Oksana Linev zeigt, wie komplex tatsächlich auch eine Argumentation ist und wie schwer es ist, mit einer aufrechten Haltung durch die Gegend zu gehen und gleichzeitig auch noch weiter Musik zu machen und wenn das eigene Land im Krieg, also ich finde das schon, boah, die macht sich nicht leicht, richtig. Die macht sich echt nicht
genau,
leicht.
Genau das meine ich, Axel, und das ist eben auch so, wir machen am Ende, oder wir, die Künstler, ich sage jetzt einfach mal wir, machen Musik, und das ist ja auch was anderes, wir produzieren ja keine Schrauben oder Kekse oder Unterhosen in irgendeiner Fabrik, sondern das ist was du nur dann wirklich gut machst und auf einem, ich sag mal, auf Weltniveau oder mit einer internationalen Qualität, wenn du viel von dir gibst, also wenn du dich öffnest, wenn du auch dein Inneres zeigst. Und diese Gratwanderung zwischen der Abgrenzung und der klaren Haltung und diesem trotzdem Offensein und dieses Verbindende, was wir an so vielen Stellen durch die Musik nicht nur immer erwähnen, sondern das ist ja auch ganz spürbar und das ist ja die große Qualität dieser Kunst, dass sie so unmittelbar berührt. Das zu behalten, das ist, glaube ich, wirklich, wirklich schwierig.
Ja, ja. Und das finde ich eben das Gute, wenn dann Leute wie eben Linev sagen, okay, ihr kritisiert mich dafür, dann fragt mich dazu und ich gebe euch Antworten, ja, nach bestem Wissen und Gewissen. Und dann lasst uns meinetwegen auch darüber diskutieren. Und ich finde, das zeigt eigentlich Größe, dass man für seine Haltung da auch argumentiert. Man versteckt sich nicht und sagt, alle Kritiker sind blöde. Ich habe vor kurzem Nikolaus Bachler getroffen, der auch gesagt hat, Herr Brüggemann, ich stimme mit vielen, was Sie schreiben, überein. Mit Kurenz ist nicht. Und da haben wir diskutiert. Und dass man darüber diskutiert, das ist doch der Vorteil unserer Demokratie.
Genau. Ja? Und das ist auch das, was man sich so wünscht, genau. Axel, auch gerade in unserer Bubble, in unserer Klassik-Bubble, das hat auch was mit Authentizität zu tun. Ja. Also, dass diese Künstlerinnen und Künstler auch wirklich zum Greifen nah sind, also greifen und begreifen. Ja. Also, dass du da nicht irgendjemanden hast auf dem Podest, der dir da ein wunderbares Beethoven-Klavierkonzert hinsetzt und dann rauscht er wieder ab und man hat einen herrlichen Abend und dann geht man wieder in seinen Alltag, sondern wer ist denn da? Wer sitzt denn da, wenn ich ein Interview lese, keine Allgemeinplätze über, ja, ich habe mich schon sehr früh als Kind für Musik interessiert und immer die Schallplatten meines Großvaters gehört. Wer bist du denn?
Und am liebsten Fismol.
Wofür stehst du?
Genau.
Ja. Also ich glaube auch, dass, aber da habe ich auch das Gefühl, da bricht gerade was auf. Und das ist, um den Bogen, den großen Bogen zu machen oder dann vielleicht auch den Punkt zu dem Thema zu machen, aus meiner Sicht ein wichtiges Thema für die Nachwuchsarbeit, dass es eben nicht nur darum geht, Dinge einfach zu reproduzieren in einer guten Qualität, sodass man, sage ich mal, vermittelbar ist auf dem Arbeitsmarkt, sondern tatsächlich seine eigene Persönlichkeit, seine eigene Haltung rauszuarbeiten. Und das braucht Zeit.
Absolut.
Und dann bringt es nichts, einfach immer wieder irgendwelche neuen jungen Talente da durch den Markt zu jagen und die Halbwertszeit von Karrieren wird ja auch immer kürzer.
Also, und das wird ja auch erspannt. Auch also in der Zerbrochenheit wird es ja auch erspannt. Also so jemand, der wie Linev auch diese Zerrissenheiten klar macht, der zeigt ja auch erst, worin die Herausforderung von Dasein überhaupt besteht, nämlich in der Uneindeutigkeit und in der Differenzierung der Positionierung. Ja. Wie gesagt, nächste Woche ist Osterpause, aber übernächste Woche der nächste Podcast, der Themenpodcast, wird ein langes Gespräch, was ich schon aufgenommen habe, mit Milo Rau, dem Leiter der Wiener Festwochen, sein über die Frage, was kann Kunst in dieser Zeit eigentlich noch bewirken und wo scheitert sie auch vor den politischen Realitäten? Also es ist ein ganz spannendes, sehr philosophisches Gespräch, das ich versuche.
Also wird eine, ich sag mal, One-Man- oder Two-Man-Show sozusagen.
Ja, ich versuche das aber noch sozusagen weil es wirklich sehr komplex ist, um Bourdieu und um Hegel und um, ich weiß nicht, was geht, versuche ich gerade das sozusagen mit so kleinen akustischen Fußnoten zu versehen, damit das irgendwie so runter. Aber ihr werdet es sehen. Also Milo Rau übernächste Woche. Aber
du, was genau. du so nebenbei erwähnt hast, das ist unser Ostergeschenk an euch. Wir machen Pause.
Ja, genau. Eine Woche aber nur. Wir lassen euch Ostermontag mal in Ruhe. Ja.
Ja, okay. Also das heißt.
Karfreitag meine ich, ist auch, lassen wir euch auch in Ruhe.
Ja? Eben, genau. Also Karfreitag, nächsten kommenden Freitag.
Genau.
Kein Podcast, aber dafür ganz viel Zeit, um wunderschöne Passionen zu hören.
Oder die alten Podcasts nachzuhören. Also der letzte zum Beispiel aus Augsburg. Fast ein Hörspiel.
Ja, du, da fahr ich jetzt gleich hin. Ich habe auch gar nicht mehr so viel Zeit. Wir haben jetzt hier irgendwie schon fast, also über eine halbe Stunde gequatscht.
Ja.
Ich fahre jetzt gleich nach Augsburg und gucke mir heute Labyrinth an. Ja. Das ist eine Oper und nicht nur eine Premiere, sondern es ist eine Uraufführung einer Kammeroper von Hauke Bärheide und Amy Stebbins.
Ja.
Und das ist eine Hybridoper, die, also Hybrid heißt, dass man als Publikum zwischen den realen Szenen mit VR-Brille, also mehrfach in diese virtuelle 360-Grad-Welt eintaucht.
Und wenn ihr da mehr erfahren wollt, wie gesagt,
ja.
Podcast von letzter Woche aus den virtuellen Welten, ein Rundgang, wie weit ist AR und ist die virtuelle...
Also das ist meine erste Oper, die ich so angucke. Ich bin total gespannt.
Opernwelt schon, genau. Da könnt ihr das alles mitsehen. Du solltest dir das auf der Fahrt auch nochmal anhören, Doro, weil das ist wirklich eine schöne Intro in diese Arbeit, die da in Augsburg passiert. Genau.
Okay, Marie. Ich habe ihn mir zwar schon mal angehört, aber jetzt höre ich ihn mir nochmal an.
Werbeblock aus. bevor du auf den Zug springst, ich meine, genau, wir sind ja dann noch weiter, ne? Du fährst noch weiter nach Salzburg, und guckst dir da die La Gioconda an. Ich fahre morgen nach Baden-Baden und gucke mir dort die Elektra an, auf die ich mich freue. Vielleicht lass uns noch eben diese 5 Minuten nehmen. Ich habe noch einige Sachen auf dem Dings. Ich mache das nur stichwortartig. Wenn du zu irgendwas sagen willst, bleiben wir stehen. Ansonsten ist das nur als dokumentarischen Zwecken.
Okay, mach mal den Ticker.
Genau, der Ticker. Brucknerhaus Linz. Interessant. Dort hat Dietmar Kerschbaum, der Intendant, musste die Segel streichen und wurde erstmal beurlaubt, weil aufgeflogen ist zum einen, dass das Brucknerhaus in Linz eine Agentur beauftragt hat für alle dramaturgischen Arbeiten und auch für die Verpflichtung von Künstlerinnen und Künstlern. Und diese Agentur natürlich auf der einen Seite ihre eigenen Künstler versucht in Linz unterzubringen, auf der anderen Seite natürlich die Verträge von anderen Agenturen lesen kann. Plus, Herr Kerschbaum soll sich als Sänger selbst engagiert haben für einen Adventskalender, wo andere 200 Euro gekriegt haben. Er selbst hat 5.000 Euro bekommen. Außerdem soll schon bei der Bestellung von Herrn Kerschbaum durchgestochen worden sein, wie dieses Auswahlverfahren läuft. Das hat der Bürgermeister bestätigt. Ich weiß überhaupt nicht, warum der da eigentlich noch so rumtanzt. Also das Brucknerhaus und die Geschichte des Brucknerhauses als Selbstbedienungsladen in Oberösterreich geht weiter. Wir erinnern uns, vorher war Hajo Frey dort Intendant. Das ist eine unsägliche Geschichte. Haben wir dazu noch was zu sagen?
Nein, gut. Dazu haben wir nichts mehr zu sagen.
Dann auch noch ein Österreich-Ding. Die Wiener Philharmoniker haben ihre Programmbroschüre vorgestellt und bam, 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 das erste Abo-Konzert der Wiener Philharmoniker, das von einer Frau geleitet wird, mit rate mal wem.
Johanna Malwitz.
Nein. Tatsächlich mit einer sehr guten Dirigentin, wie ich finde, Mirga Grazinic-Cetila, wird als erste Frau ein Abo-Konzert der Wiener Philharmoniker im Goldenen Saal des Musikvereins leiten. Vorher kommt sie noch mit 2 anderen Orchestern, aber ist auch Schwerpunktkünstlerin. Ach, also es geht voran.
Denkt man gar nicht, ne?
Nein.
Also ich wollte gerade sagen, hat Bruckner 24.
Crazy Modern.
Da passiert was.
Ja, Crazy Modern. Ja. Esa Pekka Salo.
Konzerthaus Wien goes wild.
Yeah. Crazy, die süße Frau. Ja. Esa Pekka Salo verlässt das San Francisco Orchestra im Streit, weil er nicht zufrieden ist mit dem, was das Board da macht. Wahnsinnig viele Vakanzen in den USA in den nächsten 2-3 Jahren. Da ist der Dirigentenmarkt so richtig in Bewegung. Und das Letzte, was ich noch aufgeschrieben habe, ist die traurige Nachricht, dass Aribert Reimann, der Komponist, gestorben ist. Seine große Oper King Lear, Aribert Reimann in Berlin, in einer sehr bescheidenen Schreibtisch, ohne Computer, ohne alles, alles geschrieben, mit einem immer gespitzten, mit immer einem gespitzten Bleistift. Jemand hat unter meinem Nachruf auf Facebook kommentiert, dass er Reimann mal besucht hat und gefragt hat, welches moderne Gerät ist für Sie unverzichtbar? Und er hat gesagt, der elektrische Bleistiftspitzer. Das fand ich so, das ist so typisch für Aribert Reimann. King Lear geschrieben für Dietrich Fischer-Dieskau und wirklich ein Komponist für die menschliche Stimme, der sie an die Grenzen, aber immer an die möglichen Grenzen gestoßen hat und Musik geschrieben hat, die man sich jetzt einfach vielleicht nochmal anhören sollte. Aribert Reimann, mit Sicherheit einer der bedeutendsten Komponisten unseres Jahrhunderts gewesen, der Oper da geschrieben hat, die nicht nur modern ist, sondern die auch wirklich zutiefst berührt. Ein ganz zurückgezogener Mensch, der wirklich in der Musik gelebt hat. Es gibt diesen Einsatz, wenn ich nicht komponieren könnte, wüsste ich gar nicht, warum ich auf der Welt sein soll. Und er hat sozusagen nie in diesem aktuellen Zirkus der Klassik mitgemacht, sondern hat alles, was er zu sagen hat, in seine Kunst gegeben. Und die ist es wirklich wert, liebe Leute da draußen, sich mal anzuhören. Einfach mal googeln, Aribert Reimann. Gibt ganz viele Aufnahmen auf YouTube. Kann man sich alles angucken. Ein erfülltes 88-jähriges Leben, genau. Ja, also ja, großer schön. Komponist, der nicht mehr da ist. So, das war's für mich am frühen Morgen.
Ja, ich habe noch eine kurze Sache, einen Blick nach Berlin noch, aus meiner etwas mehr Bubble. Und dann können wir auch, ja, wir müssen auch, wenn ich auf die Uhr gucke, dann müssen wir auch für heute Schluss machen, genau. Ich will noch eine kurze Notiz, das müssen wir gar nicht groß ausweiten. Wir können da auch gerne das nächste oder übernächste oder ich weiß nicht, wann wir drüber reden. Es geht um die Antisemitismusklauseln in der Kulturförderung.
Ja.
Und da hatten wir ja in den letzten Wochen, wissen wir ja, dass es da große Diskussionen gab und einen Vorstoß von Joe Cialo und der dann wieder zurückgenommen werden musste, dass die Kultusministerkonferenz der Länder darüber, also darum ringt, eine gemeinsame, einen gemeinsamen Weg zu finden. Ebenso auch wie Claudia Roth, die hat einen Berliner Rechtswissenschaftler, nämlich Christoph Möllers, beauftragt mit einem Gutachten. Und der sollte juristisch prüfen, ob das überhaupt möglich ist. Also die Frage prüfen, ob der Staat überhaupt im Rahmen von Kulturförderungen Maßnahmen ergreifen kann gegen Rassismus und Antisemitismus. Und da gibt es jetzt eben dieses Gutachten, also mehrere, also über 30 Seiten lang. Und grundsätzlich sagte, ich habe es noch nicht gelesen, ich habe nur einen Bericht darüber gelesen, dass das möglich ist.
Aber mit einem ganz großen
Aber, genau.
Ja, also ich glaube, das Aber ist was größer als...
Das Juristending halt. Ja, es kommt darauf an. Genau. Und er hat natürlich auch auf die Kunstfreiheit verwiesen, durch die die künstlerische Arbeit der Institutionen natürlich immer geschützt wäre und. Und deswegen sind Interventionen in diesen eigentlichen Bereich dieser Arbeit schon mal durch das Grundgesetz, also durch die Kunstfreiheit ausgeschlossen. Und so, dann hat er auch noch geschrieben, dass es da mehrere Schwierigkeiten gibt natürlich und das ist, und das fand ich ganz interessant und das ist eine Debatte oder eine Diskussion, die ich gerne mit dir gemeinsam in den nächsten Wochen und Monaten verfolgen möchte.
Sehr gern.
Dass es schwierig oder dass es die Förder oder dass es zu grundlegenden Änderungen in der Förderung dadurch kommen könnte. Mhm. Also durch diese rechtliche Einschätzung oder zur Veränderung der Förderpraxis, sagen wir mal so, wie auch immer die dann auszusehen hat. Und er stellt auch noch die Frage auf, es ist natürlich, wenn man sowas in der Kulturförderung einbaut, ist auch, stellt sich immer sofort die Frage nach der Durchsetzungsebene.
Ja, genau.
Und wer kontrolliert das denn, ob die Angaben stimmen und wie wird entschieden, ob dann Fördergelder zum Beispiel oder Förderzusagen zurückgenommen werden und so weiter. Also das zieht einen Rattenschwanz hinter sich her. Es ist aber sehr spannend. Da geht es vielleicht nicht immer nur um die große Bühne, sondern um das, was dann in klugen Köpfen, an vielen Schreibtischen mit wahrscheinlich vielen Tassen Kaffee oder Tee da erdacht wird. Und ich finde es aber sehr relevant und super spannend. Und
ich freue
mich, wenn ihr da dran seid.
Ich auch. Und ich finde, da sind wir wieder bei unserem unterschiedlichen Blick auf Claudia Roth. Ich finde, dass es alles gut sei, was in Auftrag zu geben. Aber wenn man in einer Preisverleihung der Berlinale sitzt und während der Verleihung nicht mitkriegt, dass offener Antisemitismus ausgeübt wird und die Klappe hält, dann kann man sich da Gesetze machen, wie man will, dann hat man einfach nicht gehirnt, dass das Aufstehen im Moment mindestens genauso wichtig ist wie langfristige Gesetze, die eventuell irgendwann mal verabschiedet werden. Also einfach mal die Ohren aufmachen und
Position. Genau, aber das sind ja Äpfel und Birnen.
Na, das sind nicht Äpfel und Birnen. Das ist, ich mache eine Politik und merke nicht, dass diese Politik im Alltag, wenn das, wogegen ich politisch kämpfen will, im Alltag passiert, dann höre ich nichts, sehe ich nichts und sage ich nichts. Also das finde ich schon sehr merkwürdig.
Ja, aber du sprichst von einer persönlichen Haltung und von einer persönlichen Aussage von Frau Roth und das, wovon ich spreche, ist eine Grundlage für die Kulturförderung der Gegenwart und Zukunft, die ja ganz weitreichende Auswirkungen auf ausübende Künstlerinnen und Künstler haben kann.
Absolut.
Und möglicherweise auch wird. Ja. Und das sind für mich eben, ich meine, die große Klammer ist natürlich, wofür bin ich und wogegen kämpfe ich so? Oder wofür setze ich mich ein? Finde ich immer schöner, als gegen etwas zu kämpfen.
Ah, absolut. Obwohl gegen Antisemitismus kann man schon gut kämpfen.
Ja, aber ich finde für, also weißt du, gut, ich meine, wir haben jetzt wirklich keine Zeit mehr, aber das war bei diesen ganzen Aktionen mit diesem immer gegen rechts, Theater gegen rechts, Stadt sowieso gegen rechts, das ist doch keine, also ich meine, erstens ist das eine demokratisch legitime Position, dieses sogenannte Rechts, auch wenn das jetzt nicht meine Meinung ist. Und gegen was zu sein, finde ich ein bisschen schwieriger, als zu sagen, findest du immer schön, du seid für Demokratie.
Absolut.
Ach übrigens hat der Bühnenverein da jetzt auch irgendwie eine Plattform wieder gelauncht. Also die verzetteln sich langsam, habe ich das Gefühl. Theater für Demokratie und dann
Entschuldigung, Sachen wieder, hochladen. Aufstehen?
Blablabla, ich habe gar nichts gesagt. Wir müssen jetzt Schluss machen.
Wir müssen auch noch Generation Z. Wir haben so viel. Ja, genau. Aber ja, jetzt ist Passionszeit. So hier, Matthäus Passion war gerade hier auch in Wien. 3 Stunden, 2 Orchester, der Hammerwerk. Also Leute, pfeift euch so viel Passion und Auferstehung bitte rein, wie es so geht. Jetzt habt ihr die Zeit. Jetzt lassen wir euch 2 Wochen lang in Ruhe. Also die nächste Woche. Haut euch den Bach um die Ohren, bis er euch aus der Nase wieder rauskommt, kehrt in euch.
Ja, und ein bisschen Ostereier sind ja auch nicht schlecht.
Und werdet milde.
Und man kann auch mal wieder in so eine, weiß ich nicht, man kann einfach auch mal wieder in die Kirche gehen, Ostern,
finde ich. Ja, werdet so milde wie ich am frühen Morgen. Lasst euch nicht aufregen von der Klassik. Bleibt ganz entspannt.
Ja, genau.
Du musst zum Zug.
In diesem Sinne, Axel. Tick, genau. Also, ich sag mal tschö, wa?
Ciao.
Tschüss.
Bye-bye.
Frohe Ostern dir dann.
Ja, euch allen. Dir natürlich auch. Bis dann. Ciao.
Danke. Bis dann.